Guten Morgen, ich begrüße auch alle herzlich. Ich predige über Johannes 12, da geht es um die Fortsetzung dieses Wochenspruches von dem Weizenkorn. Eine Aussage, die Jesus etwa 4 oder 5 Tage vor seinem Tod macht. Er war gerade triumphal in Jerusalem eingezogen, sozusagen als der Superstar der Stadt. Alle haben geklatscht, applaudiert, haben sogar die Kleider auf den Weg geworfen. Habe ich bei unseren Superstars noch nicht erlebt, aber die Leute waren wirklich begeistert und da sind einige jetzt, die ihn auch persönlich noch näher kennenlernen wollen. Johannes 12, Vers 20, es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufzogen, um am Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus geht und sagt es dem Andreas. Andreas geht mit Philippus und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, trägt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es, und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es ins ewige Leben bewahren. Wenn jemand mir dient, so folge er mir nach, und wo ich bin, der wird auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, wird der Vater ihn ehren. Wir waren vor 14 Tagen mit Konfirmanden in der Klostermühle. Es war eine sehr schöne Zeit. An einem Nachmittag haben wir so erlebnispädagogische Spiele gemacht. Ein Spiel, das viele von uns schon kennen, wird auch bei Management-Seminaren manchmal gemacht. Da musste man auf so ein Podest klettern, so 1,20 Meter oder 1,30 hoch. Und dann standen da aus dieser Gruppe dann daneben 8 junge Leute so mit den Armen gegenseitig und waren bereit, denjenigen, der von da oben sich rückwärts fallen ließ, aufzufangen. Ja, wir hatten 6 Spiele gemacht, unterschiedlicher Art. Das war sicher das Spiel mit den meisten Diskussionen. Soll ich denn, soll ich nicht? Und oh weh, wenn ich dann noch ein paar mehr Kilo mitbringe als mein Vorgänger, werden die mich dann auch noch halten können. Aber ich denke, es hat Freude gemacht, wenn jemand es wirklich gewagt hat. Und sieh da, wir haben diese Truppe, die da stand, es waren ja immer andere auch, die haben alle gut aufgefangen. Ein bekanntes Vertrauensspiel, sich in die Hände einer Gruppe fallen zu lassen. Wie ist das eigentlich mit den Händen Gottes? Sind sie bereit, sich in seine Hände fallen zu lassen? Da gibt es so ein nettes Lied, was viele kennen, auf Englisch oder Deutsch oder beides. Da heißt es, er hat die ganze Welt in seiner Hand. Glauben Sie das, dass das stimmt, dass er die Welt in seiner Hand hat? Nicht nur die ganze Welt, auch Ihre persönliche Welt? Oder denken Sie, dass ihm manches so ein bisschen aus der Hand gerutscht oder gefallen ist, wenn es Ihnen schlecht geht? Und Sie denken, das hat er nicht mehr in der Hand, das ist irgendwie schiefgelaufen? Ja, eine interessante Frage. Er hat die ganze Welt in der Hand, auch Ihre Welt. Wir waren oft Skilaufen im Wallis und da gibt es so eine riesige Christusfigur, die steht auf einem kleinen Berg und streckt diese großen metallenen Hände über den Wallis und segnet diese Landschaft. Da kann man sogar innen hineinkrabbeln, steigen in eine Leiter, wenn die Tür mal auf ist. Man kann also in Christus sein, selbst wenn man keinen Glauben hat an ihn. Hier fand ich ganz interessant. Aber was bedeutet das, wenn Sie einen segnenden Christus kennen? Auf der einen Seite bedeutet es, dass Sie sich freuen darüber, aber Christus möchte mehr als segnen. Denn manche Wege, die Sie in Ihrem Leben gehen, kann er nicht segnen, obwohl er Sie trotzdem liebt. Und das ist ja dann eine ganz interessante Frage. Welchen Christus kenne ich? Nur so einen segnenden Christus? Es gibt so eine nette Scherzformulierung in der Kirche. Die Aufgabe der Kirche ist von der Wiege bis zur Bahre, Konfirmare, Konfirmare. Das heißt, Konfirmare heißt so bestätigen, ja. Also von der Wiege bis zur Bahre, bestätige immer die Leute, segne sie, sage, es ist gut, Gott ist mit dir. Aber das ist zu wenig. Ich denke an eine alte Dame, die ich hier schon oft zitiert habe. Sie war 96, ehe sie starb. Bertha Isselmann, am Ende ihres Lebens blind. Eine ganz originelle Christin. Und sie sagte, meine Theologie besteht nur aus 2 Worten, ja, Vater. Hatte ich schon mal erzählt, hat mich sehr beeindruckt. Meine Theologie ist sicher noch mit mehr Worten versehen und ich hoffe, dass sie immer kürzer wird. Ja, Vater, drückt ein völliges Vertrauen aus. Ja, Vater, zu dem, wie Gott sie führt und was er macht. Ja, wir haben oft Angst, wenn wir uns in die Hände Gottes fallen lassen, was er uns dann alles wegnehmen würde. Und ich denke an einen Mann, der durch seine zwei Töchter Christus kennenlernte, die waren als Teenager zum Glauben gekommen. Da war der Weg mal umgedreht, dass nicht die Eltern die Kinder im Glauben erzogen haben, sondern die Kinder den Eltern den Glauben vorgelebt haben. Und er war Versicherungsdirektor. Und wir sprachen öfters mal miteinander, weil er ab und zu in den Gottesdienst mitkam und sagte, irgendwie habe ich Angst, was wird sich in meinem Leben alles verändern, wenn ich wirklich mein Leben auch diesem Christus anvertraue? Auch im Beruf, und kann ich mich da noch durchsetzen und wie sieht das aus? Und so 2-3 Jahre später hat er dann sein Leben Jesus anvertraut. Ich habe ihn danach mal gefragt, wie sieht es denn aus? Was musste denn nun alles verändert werden und sind all die Befürchtungen eingetreten? Das sagt er überhaupt nicht, im Gegenteil. Es wurde viel besser, als es war. Vertrauen lohnt sich, bei Menschen sicher, bei Gott erst recht. Ja, hier in dieser Geschichte hätte Jesus eine Autogrammstunde geben können. Alle Leute waren ja begeistert von ihm. Sie hatten Hosianna geschrien, hatten ihre Kleider, wie gesagt, sogar auf den Weg gelegt, damit er nicht in diesem Staub der Straßen in Jerusalem unterwegs sein musste. Und jetzt kamen sogar Ausländer zu ihm, Griechen. Da hätte er ja nun seine Botschaft sogar nach Europa schicken können, mit diesen Griechen so eine Außenstation seiner Nachrichten errichten können, sie als Multiplikatoren einsetzen. Stattdessen schockt er sie mit einer Aussage. Er sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und ersterben. Erstens ist das Weizenkorn so ganz winzig, das sieht man ja kaum. Und dann fällt es auch noch in die Erde und dann verschwindet es ganz von der Bildfläche. Und irgendwas hatte das mit seinem Leben zu tun, meinte gerade irgendwie so, ich muss irgendwie verschwinden. Und das ist dann, ja, was ist das, der Tiefpunkt meines Lebens oder der Höhepunkt meines Lebens? Jesus wusste, dass es der Höhepunkt seines Lebens ist, denn er sagte, dass die Stunde gekommen ist, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Er betrachtete es als Herrlichkeit, wenn er den Willen des Vaters bis zum Ende getan hat. Ja, ganz interessant. Die Frage also Tiefpunkt oder Höhepunkt, wobei manchmal auch Tiefpunkte Wendepunkte sein können im Leben und manche auch für Dinge, die ihm sehr negativ auffielen, hinterher dankbar ist, weil sie seinem Leben auch Tiefgang verliehen haben. Also eine Frage, was entsteht, wenn wir nicht menschlich gesehen, nicht aus eigener Kraft weiter wissen? Er wusste, Gott weiß weiter und er macht das Entscheidende. Er fängt diesen Satz hier an mit wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Griechisch steht dort Amen, Amen, ich sage euch. Ich nehme an, viele von Ihnen verwenden das Wort auch, wenn sie gebetet haben. Amen heißt, so sei es. Und wenn Jesus einen Satz anfängt zweimal mit so sei es, dann könnte man sagen, vielleicht hat gerade der Vater zu ihm geredet und er antwortet sozusagen mit Amen. Ja, so sei es. Und dann sagt er, was denn nun sei, nämlich, dass er wie ein Weizenkorn jetzt verschwindet, aber gerade dadurch Frucht bringt. Er hat nicht nur die Griechen geschockt, er hat vor allen Dingen die Juden geschockt, denn er redet von einem Menschensohn. Und ich will Ihnen mal den bekanntesten Vers im Alten Testament über diesen Menschensohn vorlesen, was über dessen Macht ausgesagt ist. Den kannten damals die Juden alle auswendig in Daniel 7, Vers 13 und 14. Ich schaute in den Nachtgesichten und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer, der einem Menschensohn glich und gelangte bis zu dem Hochbetagten, ja, ein Ausdruck für Gott, und er wurde vor ihn geführt, ihm wurde Macht verliehen und Ehre und Reich, dass die Völker aller Nationen und Zungen ihm dienten. Seine Macht ist eine ewige Macht, die niemals vergeht und nimmer wird sein Reich zerstört. Das heißt, wenn dieser Menschensohn käme, würden alle Nationen, zurzeit gibt es ungefähr 200, ihm dienen. Und jetzt behauptet dieser Jesus, er wäre der Menschensohn und er würde wie ein Weizenkorn in der Erde verschwinden. Irgendwie passt das nicht ganz zusammen. Aber wir wissen, dass Jesus zweimal kommt. Einmal kommt er als Mensch auf die Erde und beendet sein Leben am Kreuz. Und das zweite Mal kommt er mit den Wolken des Himmels und wird dann die Gläubigen zu sich holen in die Ewigkeit. Sie werden in Freude ihre Knie vor ihm beugen. Und die Menschen, die nicht zu ihm gehören, werden ihre Knie auch vor ihm beugen, weil sie es müssen. Ja, wir hatten vorhin diese Schrift gelesen. Er wird verehrt werden und die Knie werden sich beugen im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Das heißt, die einen voller Freude, die anderen teils, teils und die anderen wahrscheinlich gezwungen. Jesus ist schon dieser Menschensohn, aber er weiß, nur wenn ich mein Leben ganz hingebe, wie so ein Weizenkorn verschwindet, dann bringe ich Frucht. Als er Mensch wurde, fiel das Weizenkorn auf die Erde. Als er am Kreuz starb und begraben wurde, fiel es in die Erde. Und jeder unter uns, der gläubig ist, ist eine Frucht dieses Weizenkorns. Er ist zum Glauben gekommen, weil Jesus inzwischen auferstanden ist. Er ist eine Geistperson und er redet nicht mehr von außen nur zu den Menschen, sondern er kommt sogar in ihr Leben hinein. Jeder, der Christ wird, der öffnet sein Leben Jesus. Ich denke an ein Predigerseminar, ein katholisches Predigerseminar im süddeutschen Raum, wo zu Beginn des letzten Jahrhunderts eine Art Erweckung war in diesem Priesterseminar. Und die Leute hatten auch eine ganz einfache Theologie entwickelt, die hatte vier Worte. Wenn das auch ihre Theologie würde, wäre es sehr schön. Es hieß Jesus für uns, Entschuldigung, sechs Worte, habe schlecht gezählt, Jesus für uns und Jesus in uns. Das war ihre Theologie. Wenn Sie die auch haben, Jesus für uns, Jesus in uns, dann haben Sie sicher Freude an Gott, weil Sie wissen, Jesus ist nicht nur zu Ihrer Erlösung am Kreuz gestorben, sondern er lebt jetzt in Ihnen und schenkt Ihnen ewiges Leben. Dazu muss natürlich Gott uns die Augen öffnen, dass wir zum Glauben kommen an Jesus und nur mit geöffneten Augen werden wir ihn erkennen. Gestern hatten wir Männerfrühstück, da hatte ich schon mal so ein kleines Papier mitgebracht. Ich will es nochmal rausholen, ich hoffe, dass man es auch von Weitem noch sieht. Ist die Frage, die es kennen, möchten schweigen, die es nicht kennen, möchten überlegen, was sehen Sie? Sehen Sie irgendeinen Zusammenhang in diesem Papier, irgendetwas? Einige Leute nicken schon oder strahlen, sie haben schon entdeckt, was es ist. Ja, irgendwie sieht man da nur so komische Striche. Sie schauen auf das Dunkle, ein kleiner Tipp, schauen Sie mal auf das Helle und vergessen das Dunkle. Und dann werden Sie ein Wort entdecken aus fünf Buchstaben, allerdings nicht oben und unten den weißen Rand mitlesen, nur zwischen den Strichen. Ja, darf ich mal fragen, wer hat das Wort entdeckt? Ja, gut, immerhin die Hälfte. Da steht Jesus. Ja, hier ein J, ein E, ein S, ein U, ein S. Es ist eine sogenannte Negativschrift, natürlich sehr primitiv geschrieben. Ja, man kann also Dinge sehen und sieht sie doch nicht. Aber wenn man dann die Augen geöffnet hat dafür, sieht man es immer und weiß, worum es geht. Wenn jemand zum Glauben kommt an Jesus, dann wird er geöffnete Augen haben und Jesus kennenlernen und verstehen. Sowohl in der Bibel, wenn er sie liest, sehen, wo ihm da Jesus begegnet, als auch in seinem Leben immer wieder entdecken, da hat er Führung gezeigt, da passen die Dinge zusammen und ich freue mich darüber. Oder da hat er mir vergeben, weil irgendwas daneben lief. Jesus entdecken ist eine Frucht dieses Weizenkorns. Interessant ist, diese Griechen wollen Jesus sehen und dann schalten sie eine Kontaktperson ein. Gehen nicht zu Jesus, sondern zu Philippus und der zu dem Andreas und dann gemeinsam zu Jesus. Das finde ich sehr gut, wenn jemand Jesus kennenlernen möchte, wenn er Kontaktpersonen einschaltet. Das heißt, Leute, von denen er den Eindruck hat, die kennen ihn, sagt, wie ist das mit diesem Leben mit Jesus? Und dann mit ihnen ins Gespräch kommen. Denn wenn man nicht mit solchen Leuten ins Gespräch kommt, beantwortet man sich seine Fragen immer selbst. Und die Antworten, die man sich gibt, kennt man schon seit 10 Jahren, sind immer dieselben. Während wenn man mit anderen spricht, verändern sich die Antworten und da kann viel mehr daraus entstehen. Wir möchten Jesus sehen. Es wäre interessant, wenn Sie mal zurückschauen und überlegen, wenn Sie jetzt Jesus kennen, wo Ihnen Jesus schon überall begegnet ist, vorher. Ja, ich hatte in meiner Schule mindestens 3 Lehrer, die bewusste Christen waren. Das ist nicht an jeder Schule so. Ja, evangelisch oder katholisch sind die meisten, aber Leute, die wirklich Jesus kennen und es auch noch mitteilen, sind nicht so häufig. Meine Klassenlehrerin ist mit Schuld daran, dass ich Pfarrer wurde. Insofern können Sie sich bei ihr bedanken, wenn Sie wollen oder auch nicht. Vielleicht sind Sie auch froh, wenn es anders gewesen wäre. Hoffe ich aber nicht. Ich habe schon bei Evangelisationen mitgesungen und Posaune gespielt, nachts das Zelt gehütet, Karten gespielt, Alkohol getrunken und gar nicht kapiert, worum es ging. Und trotzdem ist Jesus mir dort begegnet. In Menschen, in Veranstaltungen. Und mancher unter uns hat schöne christliche Lieder mitgesungen, volle Begeisterung. Ich habe die Matthäus-Passion mitgesungen in Mainz in einem sehr guten Studentenchor und war tief beeindruckt, als der Dirigent dann das alles so miterlebte und als Jesus am Kreuz starb, wäre er fast mitgestorben, sage ich mal etwas übertrieben. Aber er hat das alles miterlebt und dann diese Aussagen dieses Hauptmanns, der am Kreuz stand, der dann da gesungen wird, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Hat mich sehr beeindruckt, aber worum es ging, wusste ich trotzdem nicht. Ich habe es mitgesungen, voller Begeisterung, aber erst später Jesus kennengelernt und weiß jetzt wirklich, wer er ist. Wir möchten Jesus sehen. Ein interessanter Wunsch, ein sehr guter Wunsch. Eine Freundin meiner Frau war Reisesekretärin einer christlichen Arbeit mit jungen Menschen und hat sie mal eine Reise gemacht nach Moskau, damals als der Eiserne Vorhang noch ganz zu war. Und in Russland war es ja verboten, Bibeln zu verkaufen, zu besitzen. Deshalb haben sie einen ganzen Koffer voller Bibeln mitgenommen, um sie zu verschenken. Ihr Bus wurde natürlich kontrolliert, jeder Koffer wurde geöffnet und untersucht, nur ein Koffer nicht. Das war dann dieser Koffer mit den Bibeln. Wahrscheinlich reagieren auch Kommunisten auf Gebete und haben deshalb diesen Koffer irgendwie übersehen. Sie haben dann die Bibeln verteilt, verschenkt und zuletzt vorm Abflug waren sie noch in einem Museum und da stand ein Mann vor so einem Bild, wo so ein einzelner Kopf zu sehen war, so ein Männerkopf. Man könnte fast vermuten, dass vielleicht ein Christuskopf war als Gemälde, wobei in russischen Museen sowas natürlich kaum ausgestellt wurde unter kommunistischer Diktatur. Und er stand da irgendwie. Ja, sie haben ihn dann angesprochen und gefragt, was er denn so macht in Moskau. Und er sagte, ja, er wäre nach Moskau gekommen, um sich eine Bibel zu kaufen auf dem schwarzen Markt. Denn sonst kriegt man ja keine. Aber selbst auf dem schwarzen Markt hätte es keine gegeben. Nun hatten sie noch eine Bibel in einem Koffer in ihrem Hotel, die haben sie ihm dann geschenkt, ihm eine ganz große Freude gemacht. Ja, es war auch ein Mann, der Jesus sehen wollte. Einmal in diesem Bild, noch mehr in der Bibel. Ich denke an den berühmten Fürsten, Sie können die Ronneburg besuchen, da ist eine Gedenktafel von ihm, er lebte vor 250 Jahren, Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Er stand auch mal vor so einem Bild, so ein Christuskopf, und da stand drunter, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und es schlug bei ihm wie ein Blitz ein, dieser Jesus hat ja sein ganzes Leben für mich gegeben, ich bin zwar Christ, aber was tue ich eigentlich für ihn? Und er sagte, das soll sich verändern, ich werde ihm jetzt mein ganzes Leben zur Verfügung stellen. Und dann hat Gott durch diesen Zinzendorf sehr viel getan, das hat Auswirkungen bis heute, obwohl er schon seit über etwa 200 Jahren tot ist. Ja, das Weizenkorn bringt Frucht, auch wenn es selber schon verschwunden ist. Ja, jetzt kommen die schnellen Rechner. Aus einem Weizenkorn kann eine Ähre kommen, aber es kann auch buschen, dann können mehrere Ähren gleichzeitig kommen. In so einer Ähre sind mindestens 40 Körner drin. Wenn also aus einem Weizenkorn 40 Körner werden und im nächsten Jahr würde sich das wiederholen, hätten Sie schon 1600 Körner und jetzt rechnen Sie mal 10 Jahre weiter, dann haben Sie schon riesige Summen. Man schätzt, dass heute in Afrika täglich ungefähr 16.000 Menschen zum Glauben kommen an Jesus. An einem Tag. An so einem Sonntag wie heute, wo ja noch mehr gepredigt wird, vielleicht noch mehr. In Deutschland ist das nicht so. Da kommen ganz wenige Leute zum Glauben. Jemand verglich diese Länder mal und sagte, Deutschland ist mir so wie eine geschiedene Frau. Der ist schon enttäuscht von dieser Sache, von diesem Christentum, schon ein bisschen auf Distanz gegangen. Während viele andere Kontinente sind noch wie eine junge Frau, die noch nicht verheiratet ist, die den Partner sozusagen noch sucht und voller Freude sich ihm teilweise öffnet. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Franz von Assisi ist vielen ein Begriff, ein vornehmer Mann, der freiwillig die Armut wählte und dann versuchte, sein Leben wie Jesus zu leben. Heute gibt es so eine Bewegung unter Teenies, auch in der Klostermühle konnte man so kleine, so Arm, nicht Reifen, sondern so Bändchen für den Arm kaufen. WWJD stand da drauf oder steht immer noch drauf. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Dieser Franz von Assisi hatte nicht so ein Bändchen, aber das war sein Lebensmotto. Was würde Jesus tun? Wie würde er leben? Und interessant war, dass er sagte, wenn Jesus ein Leben ordnet, dann ordnet er zuerst die Zeit. Wir würden sagen, die Moral vielleicht, nein. Er sagt, wenn Jesus ein Leben ordnet, ordnet er zuerst die Zeit. Klar, Zeit hat etwas mit Prioritäten zu tun. Was ihnen wichtig ist, dafür setzen sie viel Zeit ein. Zum Beispiel Männer oft für ihren Beruf. Manche vergessen darüber sogar die Familie. Und wenn Jesus die Zeit neu ordnet, dann setzt er neue Prioritäten. Ich sah vorhin eine Frau mit einer gefüllten Brötchentüte nach Hause gehen. Dachte ich, das ist schön, die wird jetzt im Kreis ihrer Lieben ein sehr schönes Frühstück haben. Finde ich ausgezeichnet. Aber noch viel schöner wäre, wenn sie das Brot des Lebens kennenlernen würde, Jesus. Dann dürfte sie immer noch nett frühstücken mit ihrer Familie. Aber sie wüsste, mein Lebenshunger wird nicht durch Brötchen gestillt, sondern durch die Liebe Gottes. Jeder von uns hat das Verlangen, bedeutend zu sein. Jeder hat das Verlangen, bedeutend zu sein und wenn es geht, in seinem Leben auch Spuren zu hinterlassen, vielleicht sogar über seinen Tod hinaus. Überlegen Sie mal so einen Diktator wie Saddam Hussein oder Hitler, was diese Leute alles bauen an Palästen, an Denkmälern. Überall werden ihre Bilder aufgehängt, damit die Leute sie ja nicht vergessen. In Deutschland gab es sogar einen Gruß, Heil Hitler. Mein Vater war überzeugter Nationalsozialist, einer der ersten Parteimitglieder, mit einer ganz geringen Nummer, aber er war auch kirchlich. Und einmal ist er erschrocken, sagte er. Da ging ich in eine Predigt und da hat dieser Pfarrer gepredigt und am Ende sagte er, in keinem anderen ist das Heil. Und da ist ihm ein Schauer den Rücken runtergelaufen, trotz seiner Parteiüberzeugung, weil er spürte, hier wird Gotteslästerung betrieben. Ja, eigene Größe sucht jeder. Mancher vergreift sich in den Mitteln, in der Ausrichtung, was ihm wichtig ist. Und Jesus schenkt Ihnen und mir Bedeutung auf diesem Weg des Weizenkorns, wo Dinge eventuell ganz klein anfangen, aber größer werden. Jetzt am Wochenende sind gerade 4 junge Leute von uns auf einem Seminar in Bremen von Willow Creek, das ist eine amerikanische Gemeinde. Und ich habe so ein Buch gerade gelesen von dieser Gemeinde, wo der Leiter beschreibt, wie sie angefangen haben, dass er als Pastor, das ist eine Gemeinde, die heute, weiß ich nicht, 15.000, 16.000 Mitglieder hat, sonntags 4 Gottesdienste, wo sie hintereinander in riesigen Sälen 10.000 Gottesdienstbesucher haben. Also eine riesige Gemeinde mit hunderten von Kleingruppen, damit die Leute sich nicht verlaufen, sondern geborgen wissen. Er beschrieb, wie es anfing. Er sagt, wir haben Leute eingeladen von Tür zu Tür. Wir haben Geld zusammengelegt, um das Porto dann für Einladungsbriefe zu bezahlen. Später, als dann mehr Leute kamen und sie nicht mehr in Kinosälen sich trafen, sondern ein eigenes Gebäude haben wollten, haben sie ein Gebäude geplant, aber sie hatten kein Geld, es zu bezahlen. Und da haben viele ihrer Mitglieder Hypotheken auf ihr Haus aufgenommen. Andere haben ihr zweites Auto verkauft. Andere haben gesagt, wir fahren in diesem Sommer nicht in Urlaub. Wir geben unser Geld der Gemeinde, damit sie dieses Zentrum bauen kann. Das ist jetzt kein Denkmodell für Obertshausen. Mir geht es um die Frage, was Menschen bereit sind einzusetzen. Und daraus ist dann viel geworden. Heute ist eine Gemeinde, die weltweit zum Segen wird, die Schulungskurse durchführt und ich denke, die auch Einfluss hat bis in unsere Gemeinde. Aber in Sacharja 4, Vers 10 heißt es mal, die den Tag kleiner Anfänge verachtet haben, werden mit Freuden den Schlussstein sehen in der Hand Zerubbabels. Das heißt, bei Gott fangen viele Dinge ganz klein und fast unsichtbar an, aber sie wachsen. Und hier sagt Jesus noch eine Warnung. Er sagt, wer sein Leben liebt, verliert es, und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es ins ewige Leben bewahren. Und der Hassen ist nicht diese Ablehnung gemeint, sondern mehr im Sinne der Distanz, das eine ist so wertvoll, dass alles andere nachgeordnet ist. Ja, Frage Leben lieben und Leben preisgeben für Jesus, denke ich an 2 junge Männer, die ich sehr gut kannte, beide sehr nett. Der eine ging zur Bundeswehr, der andere hier nach Mülheim in die Polizeischule zur Ausbildung, wurde dann später Polizeikommissar, hat später mal unseren Bundesverteidigungsminister bewacht mit seinem Bewachungstrupp. Und beide schliefen nicht mehr allein, ja, sie waren in Gemeinschaftsschlafräumen. Beide waren gewohnt, in ihrer Bibel zu lesen, jeden Tag. Der eine bei der Bundeswehr hat gesagt, ich werde den Leuten erst beibringen, dass ich ein super Kerl bin, ist er auch, ganz freundlich. Und wenn Sie das geschluckt haben, dann sage ich Ihnen auch, warum ich so freundlich und so nett bin. Deshalb hat er die Bibel erstmal im Koffer gelassen. Der andere macht es genau umgedreht. Als er alles ausgepackt hat, hat er die Bibel demonstrativ auf den Nachtspind da gelegt, neben sein Bett. Hat natürlich keiner beachtet, weil die alle ausgepackt haben. Aber abends, als sie im Bett lagen und jeder irgendwas geschmökert oder gehört hat, da las er in einem Buch und sie fragten, was liest du da? Und er sagte, die Bibel. Und da haben sie ihn dann ein Vierteljahr lang ausgelacht, jeden Abend, wenn er in diesem Buch las. Aber dann hört es auf, es lohnt sich ja nicht, war kein Spaß mehr drin. Und dann hat er den Spieß rumgedreht und hat gefragt, und was machst du am Wochenende? Ach, das ist so langweilig. Wir haben eine Freizeit, komm doch mal mit. Und da kam derjenige, der über die Bibel gelacht hat, mit auf eine christliche Freizeit junger Menschen. Und war so begeistert und fragte, wann habt ihr denn die nächste? Die war leider nicht gleich übermorgen, sondern ein halbes Jahr später etwa, fuhr er wieder mit. Ich habe ihn dann später kennengelernt, er war auch ein überzeugter Christ geworden, obwohl er eigentlich erst über die Bibel gelacht hat und über den Vertreter der Bibel auch. Ja, wie ging es bei dem jungen Mann und der Bundeswehr? Er war wirklich ein super freundlicher, netter Kerl, er hat die Bibel nie ausgepackt. Als er von der Bundeswehr wiederkam, besuchte er den Hauskreis, in dem er sonst war, nicht mehr. Er hatte seinen Glauben an den Nagel gehängt. Der eine hat es riskiert, ausgelacht zu werden. Er hat sozusagen sein Leben nicht lieb gehabt, jetzt rein äußerlich. Der andere hat sein Leben lieb gehabt und hat es dabei irgendwo in den Hintergrund weggeschoben. Ganz unterschiedliche Entwicklungen. Wenn jemand zum Glauben kommt, öffnet er sein Leben Jesus. Aber wenn er im Glauben wächst, dann sagt er nicht nur, Herr, komm in mein Leben, sondern Herr, mach etwas aus meinem Leben. Und es wäre schön, wenn das ihr und auch mein Gebet ist, nicht nur, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben, sondern gestalte dieses Leben, so wie du es möchtest. Herr Jesus, du weißt, wo der Einzelne von uns steht. Viele kennen dich, manche noch nicht. Danke, dass du Offenheit wirkst, dass du die Augen öffnest, um überhaupt dich als Person wahrzunehmen, dass du diesen Wunsch wächst, dir zu gehören, auch dir zu vertrauen. Und hab Dank, dass du Vertrauen nie enttäuschst.